Ja, Hoffnung, die aufersteht. Da im Vornherein gab es, glaube ich, ein kurzes Missverständnis vom Predigttitel. Da war zuerst der Titel, aber die Hoffnung bleibt. Und da sage ich Amen dazu. Auch dieser Titel würde wunderbar zu meiner Predigt passen. Ich habe meinen Predigttitel sowieso circa 10-mal geändert in der Vorbereitung. Weil ich einfach immer mehr in diese Hoffnung oder immer mehr verstanden habe, was steckt eigentlich alles hinter dieser Hoffnung. Und bin dann schlussendlich zu diesem Titel gelangt, Hoffnung, die aufersteht. Und wir haben am Mittwoch Weihnachten gefeiert. Hoffnung, die auf die Welt kommt, die Hoffnung in Person, die auf die Welt kommt. Und Milena hat über das Lied O du Fröhliche gepredigt. Ich habe die Predigt mal noch nachgehört und fand es sehr spannend, dass dieses Lied ja gar nicht ein typisches Weihnachtslied ursprünglich ist, sondern ich glaube drei Feiertagslied, hast du gesagt. Also Weihnachten, aber auch Karfreitag und Ostern, alles zusammen. Und ich dachte, ja, das ist super, dann kann ich jetzt einfach an diesem Lied weiter predigen. Weil heute, wie der Titel schon sagt, Hoffnung, die aufersteht, es geht um die Auferstehung. Wir machen also einen direkten Sprung nach Ostern. Wir sind dieses Mal etwas schneller wie die Einkaufsläden und gehen schon direkt in die Osterzeit. Genau, und Hoffnung, die aufersteht, es geht um die Auferstehung. Und ja, wie bin ich zu diesem Titel gekommen, beziehungsweise zu dieser Predigt? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das, was unsere Hoffnung am stärksten macht? Was ist der stärkste Ausdruck unserer Hoffnung und was macht vielleicht unsere Hoffnung auch viel stärker als alle andere Hoffnung auf dieser Welt? Und das hat mit Weihnachten angefangen, aber ich denke, das hat in der Auferstehung seinen größten Ausdruck gefunden. Weil durch die Auferstehung, ja, da hat Gott, Jesus, den Tod besiegt, der Tod ist überwunden. Und die Auferstehung ist auch bei Paulus eigentlich das Hoffnungsmerkmal schlechthin. In seinen Briefen erinnert er immer wieder an diese Auferstehung und sagt, hey, das ist unsere größte Hoffnung. Und er vergleicht die Korinther einmal sogar, oder den Brief, den er an die Korinther schreibt, sagt er einmal den Christen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir die bedauerlichsten Wesen überhaupt. Also diese Auferstehungshoffnung, die ist so zentral, da greift Paulus immer wieder darauf zurück, weil er wusste, solange der Tod besteht, besteht keine letzte Hoffnung. Aber dieser Tod wurde durch Jesus Christus überwunden. Und auch Petrus wusste das und auf diesen Text möchte ich eingehen heute. Und zwar steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nicht irgendeine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Lebendig, weil Jesus Christus auferstanden ist. Seine Auferstehung ist Gottes absolutes Nein zu Tod, Leid, Schmerz und Verderben und Gottes absolutes Ja zum Leben in Ewigkeit, zum Leben in Fülle für alle, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen. Ja, es ist unsere Bestimmung. Wir sind wiedergeboren zu, heißt es hier, wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Wir sind wiedergeboren als Hoffnungsmenschen. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind bestimmt, als Hoffnungsmenschen in diese Welt zu gehen. Nicht erst, um sagen, dies und jenes ist schlecht, sondern um Frieden und Hoffnung in diese Welt zu bringen. Und diese Hoffnung erlangen wir nicht irgendwie durch eine gute Lebenseinstellung, sondern es heißt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und ja, das zeigt schon mal, unsere Hoffnung gründet sich nicht auf einem Ereignis in der Zukunft. Es könnte mal sein, dass, wenn sich die Börse gut entwickelt, wenn ich gesund bleibe, wenn ich vielleicht mal einen Partner, eine Partnerin finde, dann, sondern aus einem Ereignis in der Vergangenheit. Die Auferstehung, die ist geschehen. So sicher, wie die Auferstehung geschehen ist, so sicher ist unsere Hoffnung in der Zukunft. Also die Kraft unsere Hoffnung speist sich aus einem Ereignis in der Vergangenheit. Und so sicher wie dieses Ereignis geschehen ist, so sicher ist auch unsere Hoffnung in Zukunft. Ja, das ist eben die Hoffnung aus der Auferstehung. Und ein weiteres Merkmal dieser Hoffnung ist, dass es eine Hoffnung ist, trotz Hoffnungslosigkeit. Es ist eine Hoffnung, obwohl Umstände schwierig oder gar hoffnungslos sind. Das haben wir auch in einem der Lieder gesungen. Jasmin und ich hatten vor 2-3 Wochen ein Gespräch mit einer Physiotherapeutin, die war sehr überzeugt vom positiven Denken. Und nichts gegen positives Denken, ich finde, das hat wirklich etwas für sich. Da kann man wirklich auch Situationen neu deuten und ganz mit einer ganz anderen Einstellung durch die Welt gehen. Aber ich wurde dann etwas skeptisch, als sie gesagt hat, ja, man soll nicht sagen, es tut mir leid bei einem negativen Ereignis. Oder man soll auch nicht sagen, es gehe mir schlecht. Das sind positive Energien, die da weggehen. Und ja, dann wurde ich dann schon etwas skeptisch und fragte mich, in welcher Welt die gute Frau lebt. Und sofort wurde mir auch klar, ja, das sind wahrscheinlich auch die Grenzen des positiven Denkens. Und wir leben in einer Welt, wo Leid, wo Schmerz einfach irgendwie keinen Platz hat, wo das wie tabuisiert wird, das darf es irgendwie nicht geben. Eine gute Freundin von Jasmin und mir, die musste vor kurzer Zeit eine Totgeburt machen, weil das Kind einen Chromosomfehler hatte. Und das war für sie extrem tragisch und viele Freunde haben sich bei ihr auf das nicht gemeldet, weil einfach ein Umgang mit dem Leid, mit dem Schmerz nicht mehr vorhanden war. Die Leute wissen nicht mehr, wie mit Leid, wie mit Schmerz umgehen, weil irgendwie darf es das doch nicht geben in unserer Welt. Wir müssen uns immer wohl und gut fühlen. Und ja, auf Facebook und Instagram werden nur immer die schönsten Seiten des Lebens präsentiert, oder? Aber nicht so, wie das Leben eben wirklich auch sein kann. Und ja, so ist die Hoffnung aus der Auferstehung nicht. Bei der Hoffnung aus der Auferstehung, da ist das Leid präsent, da ignoriert man es nicht, wischt man es auch nicht irgendwie weg, sondern man integriert es. Man sagt, ja, es ist Teil davon, es gehört dazu, aber es hat nicht das letzte Wort, weil die Auferstehung ist geschehen, wir haben einen festen Hoffnungsanker. Und so sicher wie die Auferstehung geschehen ist, so sicher ist auch das Nein zu Leid, Tod und Schmerz. Ja, und das wusste auch Petrus, als er den Brief schrieb an die Empfänger. Diese Empfänger hatten gar keine hoffnungsvolle Situation. Das waren gläubige Christen oder neu bekehrte Christen in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei. Und die waren dort ziemliche Exoten als diese Neuchristen. Die haben sich da in ihren Häusern getroffen, haben sich total distanziert von den anderen Kulturen und Sippen der Römer. Die wollten da gar nichts davon wissen. Und die haben so wirklich eine Gegenkultur zu der Region hergestellt, wo sie jetzt waren. Und das war den Römern, den Bewohnern dort, wirklich auch ein Dorn im Auge. Und die Christen dort haben viel Anfeindung auch erlebt. Wir lesen nichts direkt von Verfolgung, aber wir können mit einem erhöhten Druck ausgehen, der auf diese Christen dort ausgeübt wurde. Und ja, die Hoffnung auf ein schmerzfreies, glückliches Leben war nicht wirklich vorhanden dort. Und Petrus wusste, das Einzige, was sie jetzt wirklich trösten kann, ist eben diese Hoffnung aus der Auferstehung. Und deshalb stellt er diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, bewusst an den Anfang des Briefes. Und er greift immer wieder auf diese Hoffnung zurück. Er sagt, das ist der Grund, weshalb wir fröhlich sein können. Das ist der Grund, weshalb wir hoffen können. Das ist der Grund, weshalb der Leid, das Leid, der Tod, der Schmerz, nicht das letzte Wort haben wird. Genau. Und ja, er macht auch keinen Appell an die Standhaftigkeit der Empfänger dort. Er sagt nicht, jetzt reißt euch mal zusammen, ist doch nicht so schlimm, kann jedem so gehen. Oder auch nicht, ja, es kommt dann schon mal irgendwie besser oder so. Nein, er sagt, hey, wir können hoffen. Jesus ist auferstanden, deshalb können wir hoffen. Deshalb sagen wir, es ist nicht das Letzte, was wir hier erleben, sondern die zukünftige Welt, die zukünftige Stadt suchen wir, ist auch ein Vers aus der Bibel. Ja, also wir halten fest, unser Grund der Hoffnung liegt in der Vergangenheit. Unser Ziel liegt in der Zukunft. Und da geht dann Petrus auch noch genauer darauf ein. Er beschreibt nämlich, was uns da erwartet oder zu welcher Hoffnung genau wir berufen sind. Und nämlich zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Also da wird klar, Hoffnung, das ist nicht irgendwie ein innerlicher Vorgang, ein gutes Gefühl, sondern da ist wirklich ein Hoffnungsgut, etwas ganz Konkretes, das uns erwartet in Zukunft. Und im Alten Testament wird dieses Wort Erbe auch schon gebraucht für die Landverheißung in Kanaan. Also als die Israeliten von Ägypten auszogen, haben sie immer wieder das verheißene Land als Erbe in Aussicht gestellt bekommen. Also sie hatten eine konkrete Vorstellung davon, was uns erwartet. Und dieses Erbe, das uns erwartet, das überbietet noch einmal diese Landverheißung. Es ist die Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit bei Gott. Das ist unser konkretes Erbe, das uns erwartet. Und es ist, es unterscheidet sich total auch von einem irdischen Erbe hier auf der Erde. Wir haben hier drei starke Adjektive: unvergänglich, unbefleckt, unverwelklicht. Das überbietet einfach alles. Noch kurz auf diese Näherei, unvergänglich, alles auf der Erde vergeht. Alles hat nicht ewig Bestand, aber alles im Himmel bleibt auf ewig. Es ist unbefleckt. Irdische Erbschaften, die können sehr befleckt sein. Miterben können sich streiten, können sich nicht einig sein. Erbschaften auf dieser Erde können sehr befleckt sein, aber nicht so das Erbe, das wir im Himmel haben. Es ist gereinigt durch Jesus Christus, es ist ein unbeflecktes Erbe. Unverwelklicht. Alles Schöne, alles Gute, alles Tolle verliert einmal seinen Reiz hier auf der Erde. Jedes irdische Erbe verliert mal seine Freude. Irgendwann ist es normal, aber im Himmel werden wir ewig Freude an diesem Erbe haben. Und weil es eben im Himmel aufbewahrt ist, kann es uns auch niemand wegnehmen. Es ist ein Schatz, der uns im Himmel erwartet. Und ja, auf dieser Erde können wir unseren Besitz verlieren, aber das, was wir im Himmel haben, dieses Erbe bleibt auf ewig. Ich denke, wie viel gelassener können wir in diesem Leben sein, wenn wir wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Wie viel mehr Entbehrung könnten wir ertragen, wenn wir wissen, mein Erbe im Himmel, das ist sicher. Da kann niemand mir das wegnehmen. Und ja, natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man das nicht glaubt, das ist eine Flucht in eine fremde Realität. Die Menschen, die diese Ewigkeitshoffnung haben, die kommen einfach nicht damit klar, dass es einen Tod gibt, dass es einfach nun mal fertig ist, dass alles endlich ist. Ich frage mich, können jene Menschen damit umgehen? Tod scheint ein absolutes Tabuthema zu sein in unserer Gesellschaft. Meine Frau Jasmin war vor kurzem in einem Gespräch mit einer jungen Mutter, die jetzt diesen Glauben nicht teilte. Und irgendwie kamen sie auf das Gespräch über Tod und da sagte sie sofort, nein, Tod, da will ich gar nichts davon wissen. Nein, nur schon, wenn ich daran denke, dann wird es mir übel. Wenn ich daran denke, dass meine Eltern mal sterben müssen, nein, das bringe sie fast selber um. Also ja, wir sehen, in dieser Welt leben wir. Tod, das ist nicht etwas, da will man nichts damit zu tun haben. Wir können ganz anders auf unseren Tod hinzuschauen. Wir können sagen, hey, wir werden jünger auf die Ewigkeit hin. Uns erwartet eigentlich noch etwas viel Schöneres. Und wenn man den Tod nicht verdrängt, dann versucht man ihn zu eliminieren. Es gibt viele medizinische Bestrebungen, die versuchen, den Alterungsprozess aufzuhalten. Also man versucht eben halt, ja, die Ewigkeit auch ein wenig hier ins Leben zu holen. Oder man versucht, so viel Erlebnisse wie möglich reinzupacken. Maximale Anzahl Erlebnisse pro Zeiteinheit, oder? Aber was sich einstellt, ist nicht Glück, nicht Freude, sondern eigentlich Stress pur. Ich habe letzte Woche einen spannenden Satz gelesen. Früher lebten die Menschen länger, nämlich 50 Jahre plus Ewigkeit. Heute leben sie nur noch 90 Jahre. Hat was, oder? Und das sind jetzt Soziologen, die das sagen. Es sind keine Theologen. Soziologen sagen oder deuten den Stress in der Gesellschaft darauf, dass wir die Ewigkeit abgeschafft haben. Also das Resultat ist Stress pur. Und im Prediger 3,11 lesen wir, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Also wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wir sind nicht nur für dieses Leben auf dieser Erde geschaffen. Und wenn man jemandem diese Ewigkeit wegnimmt, ja, das kann nur Stress auslösen. Da muss man irgendwelche Alternativen finden. Wir sind für diese Ewigkeit geschaffen. Also leben mit dieser Ewigkeitsperspektive, es ist keine Flucht in eine fremde Realität, sondern ich würde sagen, es ist eine Bewahrung vor einer falschen Realität, vor einem falschen, von einer falschen Erwartung an diese Zeit hier. Und man kann ganz nüchtern auch Leid und Entbehrung begegnen. Man kann sagen, ja, ich nehme es hin, aber ich weiß, das Beste kommt noch. Und ich bin auch der Meinung, dass man die Freuden viel intensiver genießen kann. Weil man muss sich nicht daran festklammern und sagen, ja, bitte bleib. Sondern man kann sagen, ja, ich freue mich jetzt. Dann kommt mal wieder eine strengere Zeit. Aber man weiß wie, es ist alles vergänglich und das Beste kommt noch zum Schluss. Ja, also wir halten fest, der Grund unserer Hoffnung in der Vergangenheit, Zielpunkt in Ewigkeit, und ich habe da das Bild für das Erbe gebraucht. Jetzt ist spannend, man kann jetzt schon Erbe sein, aber das Erbe noch nicht haben. Ich bin jetzt schon auf eine Art Erbe, aber das Erbe selber habe ich noch nicht ganz in der Hand. Und das bringt mich zum letzten und wichtigsten Punkt. Mir ist dann in der Predigtvorbereitung noch ein Vers begegnet, dem mir nochmals so wirklich die Augen dafür geöffnet hat. Ja, was ist dann eigentlich das ewige Leben? Johannes 17,3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein war, Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Ewigkeit, worauf sich unsere Hoffnung richtet, ist nicht in erster Linie eine Beseitigung von Tod, Leid und Schmerz oder ein Erreichen eines überglücklichen Zustandes, sondern in erster Linie und zutiefst steht eine Begegnung. Eine Begegnung mit diesem Jesus Christus. Und das hat mir wirklich noch einmal die Augen geöffnet. Hoffnung, das ist eine personale Angelegenheit. Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Grund und der Inhalt unserer Hoffnung. Und die Konsequenz ist, dass wir diese Hoffnung schon jetzt, im Hier und Jetzt, erleben können. Wir haben schon jetzt einen Zugang zu diesem Jesus Christus durch den Heiligen Geist, die Anzahlung an unser Erbe. Wir haben schon jetzt direkten Zugang. Und im Erkennen, im Erleben, in dieser Beziehung zu ihm, erleben wir ein Stück Ewigkeit, ein Stück Himmel auf Erde schon jetzt. Ich denke, das, was wir heute Morgen im Gottesdienst erleben, das ist schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Oder das, was ihr in eurer stillen Zeit ab morgen wieder erlebt, das ist ein kleines Stückchen Ewigkeit. Und das möchte ich wirklich noch einmal klar machen. Unsere Hoffnung, sie richtet sich nicht in erster Linie auf einen bestimmten Zustand, auf einen bestimmten Umstand, sondern auf eine Begegnung mit diesem Jesus Christus. Unsere Gebete betreffen so oft unsere Umstände. Schenk mir mehr Freude, schenk mir mehr Liebe. Aber ich denke, unser Gebet sollte in erster Linie ein Gebet um eine Begegnung mit diesem Jesus sein. Und weil er Liebe, Freude, Geduld, Barmherzigkeit ist, werden sich auch diese Dinge einstellen in unserem Leben. Und natürlich, weil er das alles auch ist, werden wir das auch im Himmel erleben. Aber unsere erste Sehnsucht sollte diese Begegnung sein diese Begegnung mit diesem Jesus Christus, weil in ihm ist alles zu finden. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und in ihm werden wir das finden, was wir suchen. Ich finde, der Psalmist im Alten Testament, der wusste noch nichts von dieser Auferstehungshoffnung, bringt es eigentlich auf den Punkt. Genau. Psalm 73, 25, 26. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibst du Gott doch mein Fels und mein Anteil für immer. Ja, der Psalmist, der hat es begriffen. Es geht um ihn. Es geht um eine tiefe Begegnung mit ihm. Nicht unsere Umstände sind Grund zur Hoffnung. Nicht unsere Umstände, die waren, und unsere Umstände, die mal kommen werden, sondern Jesus Christus, weil wir ihn als Freund kennen dürfen und weil wir ihn immer besser kennenlernen dürfen. Da ist unsere Hoffnung. Und ja, liebe Freunde, lasst uns um diese Begegnung ringen und lasst uns darum ringen, dass auch viele andere Menschen diese Begegnung haben dürfen mit diesem Jesus Christus, weil er ist die Hoffnung der Welt. Er ist die Hoffnung, die in Person auf diese Welt kam. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Das feiern wir wieder dann an Karfreitag und Ostern. Er ist die Hoffnung in Person. Und er ist der Name, der über allen Namen steht. Jesus Christus. Amen.